ARD.
Es ist beeindruckend, mit welcher Widerstandskraft Ukrainerinnen und Ukrainer, die Wirtschaft und die Politik den perfiden und zerstörerischen Angriffen Russlands Widerstand leisten. Zu lernen, wie man sich in schweren Zeiten bewähren kann über einen langen Zeitraum, ist ebenfalls Ziel dieser Reise.
Bundeswirtschaftsministerin Reiche nach ihrer Ankunft in Kiew. Warum die Ministerin die Reise macht, dazu kommen wir gleich. Vorher sprechen wir über die Ukraine-Hilfen.
Und da findet die Europäische Union noch keinen Weg, russische Gelder für die Ukraine zu nutzen.
Die Koalition der Willigen berät in London über die Lieferung weitreichenderer Waffen.
Die gegenseitigen Drohnenangriffe Russlands und der Ukraine gehen weiter.
Und wir hören eine Reportage von Julio Segador über die Hoffnungen von Palästinensern auf eine Zukunft im Gazastreifen.
Hallo, ich bin Thorsten Lange aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 24. Oktober um 16 Uhr. Ja, Thorsten, lass uns nochmal zum EU-Gipfel, der gestern in Brüssel getagt hat, kommen. Da ging es um die ganz wichtige Frage, wie die Europäische Union ihre weitere Hilfe für die Ukraine finanziert. Dass weitergeholfen werden soll, ist auf jeden Fall Konsens. Aber es geht ja hier immerhin um Milliardenbeträge und die Haushalte der EU-Staaten geben das einfach nicht her. Also so viele zusätzliche Ausgaben.
Genau, und darum will man russisches Geld nutzen, genau genommen Geld der russischen Zentralbank, das auf Konten in Europa liegt und von der EU eingefroren worden ist, das Russland also nicht abrufen kann. Und das Argument lautet, Russland muss nach dem Ukraine-Krieg ja sowieso Reparationen an die Ukraine zahlen, also Geld für den Wiederaufbau des Landes geben. Und diese zu erwartenden Gelder, die will man jetzt schon einsetzen, um die Ukraine verteidigungsfähig zu halten. Also wenn du mich fragst, das klingt schon sehr gewagt. Mhm. Und wo das Problem liegt, das hat die Brüssel-Korrespondentin Annabel Brockhus heute früh im Deutschlandfunk nochmal erklärt.
Also wir reden ganz konkret über 140 Milliarden Euro. Das ist russisches Vermögen von der russischen Zentralbank, was hier in Belgien liegt, bei einem Finanzinstitut namens Euroclear. Das Geld will man nutzen für einen Kredit für die Ukraine, damit sozusagen die Finanzhilfe für die nächsten 2 Jahre gesichert ist, damit das nicht aus den nationalen Haushalten der Mitgliedstaaten kommen muss. Und die Idee ist dann, dass die Ukraine nach dem Krieg das Geld zurückzahlen kann von russischen Reparationen. Deswegen sprechen wir in Brüssel auch immer von einem Reparationskredit. Aber das ganze Konstrukt ist etwas schwierig, weil ich habe gesagt, die Gelder liegen in Belgien. Und Belgien hat mehrfach betont, auch gestern wieder, dass man nicht alleine die Risiken tragen will, wenn es zum Beispiel um Schadensersatzforderungen von Russland gehen könnte. Und der Bundeskanzler Friedrich Merz, der unterstützt grundsätzlich die Idee dieses Reparationskredites, hat es auch früh gemacht, hat aber auch Verständnis mit Belgien und das klingt dann so.
Wenn ich der belgische Ministerpräsident wäre, ich hätte dieselben Argumente vorgetragen. Und das, was er an Argumenten vorgetragen hat, sind unsere gemeinsamen Argumente. Denn am Ende wird es nur über eine Haftung gehen, die dann die Mitgliedstaaten und gegebenenfalls die gesamte Europäische Union eingehen muss.
Also die EU und Staats- und Regierungschefs haben sich gestern dann nicht explizit darauf einigen können, dass man jetzt die russischen Vermögenswerte nutzt, um die Ukraine zu unterstützen. Aber die Kommission wurde damit beauftragt, ganz grob Optionen zu prüfen.
Optionen prüfen, das heißt also auch noch andere Möglichkeiten in Betracht ziehen, ne?
Ja, das heißt es. Aber bisher gibt es noch überhaupt keine konkreten Ideen, wie die aussehen könnten. Also Problem ist erstmal vertagt.
Vor Schloss Windsor in der Nähe von London ist heute die Ehrengarde aufmarschiert und die ukrainische Nationalhymne erklang. König Charles hat den ukrainischen Präsidenten Selenskyj empfangen. Das ist bereits das 3. bekannte Treffen zwischen den beiden in diesem Jahr.
Ja, das ist eine besondere Ehre. Selenskyj ist nach London gereist, wo die sogenannte Koalition der Willigen derzeit berät. Das ist eine Gruppe von Staaten unter Führung Großbritanniens und Frankreichs, die unter Umständen zu militärischen Einsätzen bereit sind, wenn es eines Tages gilt, eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine zu überwachen. Neben den Briten und Franzosen sind unter anderem Dänemark und die Niederlande dabei.
Ergebnisse gibt's ja noch nicht, aber was ist von dem Treffen zu erwarten?
Der britische Premierminister Starmer will die Verbündeten aufrufen, der Ukraine mehr Waffen mit großer Reichweite zu liefern. Das hat sein Büro im Vorfeld schon mitgeteilt. In der Erklärung heißt es, Kiew müsse angesichts des nahenden Winters in die bestmögliche Position gebracht werden. Großbritannien und Frankreich liefern bereits Waffen mit größerer Reichweite. Besonders interessiert ist die Ukraine natürlich immer noch an den deutschen Taurus-Marschflugkörpern.
Wir haben es im Zitat am Anfang der Sendung gehört. Deutschlands Wirtschaftsministerin Reiche ist beeindruckt vom Widerstandsgeist der Ukrainer, die täglich damit rechnen müssen, von Drohnen angegriffen zu werden und die immer wieder mit Strom- und Heizungsausfällen fertig werden müssen. Frau Reiche ist heute früh in die Ukraine gereist. Was genau macht sie dort?
Die CDU-Politikerin wird begleitet von einer Wirtschaftsdelegation. Und es geht in der Hauptsache um zwei Themen: Kooperation im Rüstungsbereich und deutsche Hilfe beim Wiederaufbau der Energieinfrastruktur. Seit Anfang Oktober, so sagt es Reiche, ist rund 60% der ukrainischen Gasversorgung durch russische Angriffe zerstört worden. Dazu wird Reiche bis Sonntag Gespräche mit Regierungsvertretern führen, aber auch mehrere ukrainische Unternehmen besuchen.
Dazu passen ja ganz gut die Zahlen aus der vergangenen Nacht. Die ukrainische Luftwaffe hat 128 russische Angriffe mit Drohnen gezählt. 72 davon hat man wohl elektronisch zerstören können. In Cherson melden die Behörden außerdem 2 tote und 11 verletzte Zivilisten durch Artilleriebeschuss. Auch Eisenbahnschienen wurden angegriffen.
Die Ukraine geht aber auch selbst offensiv mit Drohnen vor. Das russische Verteidigungsministerium meldet den Abschuss von 111 Drohnen, teilt aber auch mit, dass herabfallende Trümmerteile Häuser und Straßen beschädigt haben. In Krasnogorsk bei Moskau wurden 5 Bewohner verletzt, weil eine Drohne in ein Hochhaus einschlug.
Dann lass uns jetzt in den Nahen Osten schauen. Die Waffenruhe im Gazastreifen ist zwar fragil, aber im Großen und Ganzen wird sie gerade eingehalten. Und es wächst die Hoffnung, dass die Palästinenser daran denken können, das Land wieder aufzubauen.
Ja, genau so ist die Lage. Was erwarten palästinensische Bewohner von der Zukunft? Dazu hören wir jetzt ein Beispiel. Unser Nahostkorrespondent Julio Segador hat mit 2 Palästinensern gesprochen, die seit dem Ausbruch des Krieges in Jerusalem festsitzen und jetzt darüber nachdenken, in ihre Heimat zurückzukehren.
Khaled Said sitzt in dem kleinen Park des Auguste-Victoria-Krankenhauses in Jerusalem. Auf einer hölzernen Sitzbank unter Pinien zeigt er Fotos auf seinem Handy. Fotos der Al-Rashid-Straße in Gaza, der einst beliebten Küstenstraße entlang des Meeres. All dies sind Ressorts, Hotels und Touristenattraktionen. Das war für alle Menschen dort. Wehmut schwingt mit in den Worten des Mannes. Er zeigt auf ein aktuelles Foto. Die Straße ist inzwischen ein staubiger Pfad, auf dem tausende Flüchtlinge herumziehen. Um sie herum eine Trümmerwüste. Es schmerzt mich, dass diese Straße, eine der schönsten, so zerstört wurde. Doch so Gott will, wird dort Frieden herrschen und wir werden sie wieder aufbauen. Khaled Said stammt aus Gaza-Stadt, doch er ist seit über 2 Jahren in Jerusalem. Wegen einer Krebserkrankung kam er im August 2023 aus Gaza in das Auguste-Victoria-Krankenhaus. Nach dem Terrorangriff der Hamas im Oktober 2023 gab es für ihn kein Zurück mehr. Israel hatte die Grenzen nach Gaza geschlossen. Seither lebt der Unternehmer, der vor dem Krieg in Gaza Aluminium verarbeitete, mit seiner Frau in Jerusalem. Auch Abed al-Rahman ist gezwungen, in Jerusalem zu leben. Auch er kann nach seiner Behandlung in der Klinik nicht zurück nach Gaza. Sein Haus wurde beim Bombardement zerstört. Der pensionierte Mathematiklehrer steht mit seinen 80 Jahren vor dem Nichts. Wir werden 10 oder 15 Jahre in einem Zelt leben, außer wir bekommen eine Entschädigung. Wenn nicht, habe ich keine Chance, es wieder aufzubauen. Ich habe kein Geld dafür. Ich habe alles, was ich besitze, in dieses Gebäude gesteckt, sogar das Geld meiner Frau. Noch wissen beide, Abed al-Rahman und Khaled Said, nicht, wann sie zurück können. Doch er werde zurückkehren, macht Khaled Said deutlich, auch wenn es eine Rückkehr in eine Trümmerlandschaft ist. So Gott will, ich werde ganz oben auf den Trümmern mein Zelt aufbauen und dort leben. Doch wer soll Gaza verwalten? Wer soll künftig das Sagen haben in dem kleinen Küstenstreifen? Abed al-Rahman weiß ganz genau, wer es seiner Meinung nach nicht sein soll. Wir wollen weder die Hamas noch die Fatah oder eine ihrer Fraktionen. Wir wollen rationale Menschen, Menschen ohne Probleme. Aber die Hamas hat Probleme, die Fatah auch. Wir wollen eine Regierung aus Technokraten, neutrale, gebildete und erfahrene Menschen, die von allen akzeptiert werden und keine Probleme haben.
Ja, da kann man nur hoffen, dass sich solche Politiker finden. Die wichtigste Rolle bei der Nachkriegsordnung spielen neben Israel die USA. Außenminister Rubio ist gerade in Israel und hat Gespräche dazu geführt. Was ist denn darüber nach außen gedrungen?
Ja, Rubio sagt, Israel habe ein Mitspracherecht bei der Auswahl derjenigen Länder, die die internationale Friedenstruppe für den Gazastreifen bilden werden. In Medienberichten heißt es beispielsweise, türkische Soldaten möchte Israel dort nicht sehen. Wer sich beteiligen wird, ist aber noch nicht klar. Das ist ja einer der nächsten Schritte in dem Trump-Plan, dass eine internationale Truppe die Waffenruhe im Gazastreifen überwacht.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Thorsten Lange aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.